Willkommen bei Deutschland, du kannst das. Diesmal rechtsextreme Übergriffe mit Kira Ayadi. Die ist Redakteurin bei Belltower News, das ist eine Online-Plattform der Amadeo-Antonio-Stiftung. Hallo Kira.
Hallo.
Was ist das für eine Stiftung?
Die Amadeo-Antonio-Stiftung setzt sich für eine demokratische Zivilgesellschaft ein. Wir machen Arbeit gegen Rechtsextremismus, gegen Rassismus und Antisemitismus. Wir fördern ganz viele Projekte, besonders im ländlichen Raum, Projekte, die sich für die Zivilgesellschaft einsetzen, haben aber auch sozusagen Inhouse-Projekte, die über Fördermittel meistens laufen, aber auch digitaler Debattenraum. Da haben wir ein relativ großes Digitalteam, die viel zu Gegenrede machen oder die sich TikTok zum Beispiel anschauen und so gucken, was die Szene so treibt.
Und Belltower News?
Belltower News ist die journalistische Plattform der Stiftung. Dort arbeite ich mit einem weiteren Kollegen. Wir schreiben täglich zu eben jenen Themen, die die Stiftung bearbeitet. Arbeiten aber auch viel mit freien Autoren zusammen. Wir schreiben über rechte Übergriffe, meistens dann, wenn sie in der medialen Berichterstattung nicht so die Aufmerksamkeit finden, aber schreiben auch viel zu rechten Netzwerken, zu Gruppen, die gerade so auftauchen oder auch besonders interessant finde ich rechtsextreme Influencer in Deutschland vor allem, die so den Debattenraum zerstören und versuchen, die Strategien aufzuzeigen, mit denen sie arbeiten und mit denen sie junge Leute ködern.
Ist das einfach zu erklären, was diese Strategien sind? Oder ist das was ich immer wieder... Weißt du, schön wäre ja, wenn ich so eine Handreichung hätte. An diesen 5 Punkten erkennt ihr es und mit diesen 5 Mitteln handelt ihr dagegen. Gibt es sowas?
Wenn wir uns rechtsextreme Influencer angucken, großen kann man sagen, das ist schon relativ ähnlich, wobei die alle unterschiedliche Themen bearbeiten oder unterschiedliche Zielgruppen auch ansprechen wollen. Manche richten sich an ein ganz klar rechtsextremes Publikum oder an so ein nihilistisches Publikum eher. Andere fungieren eher wie so eine Art, haben so eine Scharnierfunktion und versuchen noch nicht ganz Überzeugte sozusagen von rechtsextremen Ideologien zu überzeugen. Dann haben wir so völkische Influencer. Wir haben weibliche rechte Influencer, die auch nochmal einen speziellen Content machen, der auf ein weibliches Publikum abzielt. Genau, esoterische Influencer haben wir auch. Also es gibt da genau also unterschiedliche Gebiete, auf denen sie sozusagen fischen, aber die Strategien sind schon relativ ähnlich. Und zwar, dass sie meistens über normale Sachen sprechen, über alltägliche Sachen und dann aber schnell oder immer kommt dann doch ein rechtsextremes Thema oder ein rechtsextremes Narrativ mit dazu. Es ist ganz egal, wenn das jetzt ein Kochvideo ist, wo dann ganz stark betont wird, dass es sich hier um deutsche Kartoffeln handelt. Jetzt ganz platt gesagt, aber auch sowas gibt es, ne? Aber die Politik spielt da immer eine Rolle.
Ist das dann auch der Trick, mit dem diese Leute Orientierungslose für die rechte Seite gewinnen?
Es ist, glaube ich, schwierig zu sagen. Ich würde sagen, es kommt so ein bisschen drauf an, auf die Menge oder auf die Masse, die sowas konsumiert wird dann letztendlich von den Zuschauern oder Zuhörern. Weil wenn du permanent mit diesen Inhalten konfrontiert bist oder du baust eine parasoziale Beziehung zu so einem Influencer auf und hörst und siehst jeden Tag Inhalte von dieser Person, dann gerät man ja auch tatsächlich in so eine Art Scheinrealität. Und das nehmen dann, glaube ich, viele Leute für die Realität einfach an. Ne? Also was ja immer vorkommt bei diesen Personen, dass sie ein total düsteres Bild von Deutschland zeigen, es sei total gefährlich hier und die Kriminalität sei so gestiegen durch also vermeintliche Migration, durch die angeblich offenen Grenzen. Deswegen sei hier nichts mehr sicher in Deutschland. Und Deutschland ist dem Untergang geweiht. Das sind diese Erzählungen, die sie halt immer wiederholen. Und das glauben die Follower dann irgendwann, wenn man da zu tief drin steckt.
Ist das ein, also jetzt von seiner Größe her, ist das ein relevantes Problem, rechtsextreme oder rechtsradikale Influencer?
Ja, definitiv. Es ist ein Riesenproblem, vor allem wenn wir uns junge Menschen, also oder das junge Publikum anschauen, die ja weniger klassische Medien konsumieren, irgendwie wenig Tagesschau gucken oder die Heute-Nachrichten oder sowas, die sich eher über Social Media ihre Nachrichten zum politischen Geschehen abholen. Und wenn man da dann eben an die problematischen Leute gerät, da ist das eben problematisch. Und das ist eben ja eine der großen Zielgruppen dieser Influencer. Und da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Art und Weisen. Also manches ist total auf Hochglanz und sehr professionell und mit sehr viel Geld auch erstellt. Und dann gibt es halt aber auch Inhalte, die sind eher so wie so ein ganz klassischer Influencer-Content aussieht. Mal eben so im Badezimmer oder so sich gefilmt. Ne? Aber das erzeugt ja eben Nähe, weil man denkt, man kennt diese Person. Wir ne, andere Menschen auch normale Influencern folgen.
Ist das deren Geschäftsstrategie oder sind die so, diese Influencer? Weißt du das? Weiß man das?
Ja, es ist, wie gesagt, ein sehr, sehr großes Feld, über die, wenn wir über rechtsextreme Influencer sprechen. Und ich würde sagen, der wirklich größte Teil, die sind schon überzeugt. Man kann auch ein bisschen sehen, wenn man sich so einzelne Personen anguckt, wie sie sich im Laufe der Zeit radikalisiert haben. Die waren am Anfang, haben sie das vielleicht gemacht, um so ein bisschen Edgelord-mäßig unterwegs zu sein und anzuecken und zu provozieren, die mittlerweile aber dem Anschein nach wirklich an diese Verschwörungserzählungen und an diese ganzen grausamen Geschichten auch einfach glauben. Da bin ich mir schon ziemlich sicher, dass das wenig einfach nur deswegen ist, um da Geld zu verdienen über die Social-Media-Plattform, sondern dass da schon eine totale Überzeugung hintersteckt. Weil die ja auch teilweise geschult werden. Ne? Also
von wem?
Das sind dann halt Netzwerke. Viele fangen vielleicht als Einzelpersonen an, weil sie halt eben so einen edgy Content machen wollen. Und dann geraten sie aber schnell in bestimmte Netzwerke, weil die halt miteinander irgendwie verbunden sind und sich gegenseitig in irgendwelche Livestreams einladen oder zu irgendwelchen Talks. Also was da halt zentral ist, ist halt eben die, man nennt das die Denkfabrik in Schnellroda, wo halt eben das entsprechende Personal halt...
Ach, mit diesem Schwaben, der seine Frau sieht, ne?
Ja, ganz genau. Okay. Ganz genau.
Ich glaube, ich ernst nehmen.
Genau, dort wird aber das Personal eben geschult und da kommen sie zusammen. Also das gibt ja mehrere solcher Orte, so, ne? Also oder auch der Dritte Weg, also die neofaschistische Partei, die wir in Deutschland haben, die ähnlich agiert, aber keiner ist so professionell, würde ich sagen, wie das ganze Netzwerk um Schnellroda und 1% und so weiter.
Wir wollen ja über Gewalt reden. Ist das, worüber wir gerade geredet haben, schon rechte Gewalt?
Wenn es nach mir geht, dann ja, weil ich gucke mir viel von diesem Content an, auch aus einer bestimmten Ecke. Und das ist eine extrem gewaltvolle Sprache. Ich habe heute Morgen, als ich in meinen... Also ich bin selten auf Twitter, jetzt X. Also ich bin da einfach nicht mehr aktiv, weil die Plattform einfach nicht mehr tragbar ist. Aber ich habe da noch einen Recherche-Account, wo ich mir angucke, wie dort eben die rechte Szene diskutiert und was da stattfindet. Und ich habe heute Morgen noch gelesen, dass alle Menschen, die einen IQ unter 85 oder 80 haben, sollte es verboten werden, Kinder zu bekommen.
Lebensunwertes Leben.
Ja, ganz genau. Also solche Sachen, das ist dann halt permanent. Das ist halt, das ist diese Bubble sozusagen, die sowas auch total offen ausspricht. Oder also, das war jetzt ein Beispiel, aber auch Rassismus. Also es wird da so ganz klar aufgemacht, welches Leben ist mehr wert als anderes. Und das wird geschrieben auf entsprechenden Plattformen. Aber das verfestigt sich ja bei Leuten. Und diese Sprache, die die verwenden, ist schon extrem gewaltvoll.
Abgesehen von dieser gewaltvollen Sprache, die ja immer auch benutzt wird, um andere abzuwerten, also meine Hierarchie in der Gesellschaft, was ja eigentlich das Wesen der politischen Rechten ist, egal wie radikal, wie extrem oder gemäßigt sie ist, es geht immer um Hierarchien. Abgesehen von dieser Sprache, rufen die auch zu Gewalt auf? Stacheln die tatsächlich auch an? Oder ist das dann wirklich ein Phänomen, das wir nur auf der Straße beobachten?
Ja, ich glaube, da muss man so ein bisschen unterscheiden, was ist in einem juristischen Sinne ein Anstacheln, weil das wäre dann ja eine Straftat, also ne, oder ein Aufrufen
zu. Aber man könnte auch sagen, was ist eigentlich Gewalt? Also du sagst, das ist sehr gewaltvoll. Ich bin jetzt ein weißer, heterosexueller Cis-Ma, ich bin die privilegierteste Figur, die es auf diesem Planeten wahrscheinlich nur gibt. Ich lese es und denke mir, Schwachkopf. Aber als Gewalt würde ich das überhaupt nicht ansehen. Was ich als Gewalt empfinden würde, ist dann die Dresche, die ich auf der Straße kriege.
Aber wenn du betroffen davon bist, von den Aussagen, die du da liest, dann nimmst du das durchaus als Gewalt voll wahr. Wenn du liest, dass Frauen versklavt werden sollen, um Männern Kinder zu gebären, oder ne, dass schwarze Menschen niemals den IQ eines Weißen haben, weil sie von ihrer Genetik her nicht dazu in der Lage sind, logisch zu denken, dann ist das als betroffene Person extrem gewaltvoll. Ja. Oder wenn du als jüdische Person verharmlosende Dinge über den Holocaust liest oder das, man braucht es ja wieder. Also jetzt hatte der Zentralrat der Juden in Deutschland hatte seinen Geburtstag gefeiert und auch die Kommentare, die ich da gelesen habe, es war Also es war furchtbar, aber als betroffene Person natürlich nimmst du das als totale Gefahr wahr.
Weil ich gerade Dresche gesagt habe. Also ich, sind Rechte eigentlich prinzipiell gewalttätiger als Linke? Also ich habe so den Eindruck.
Genau, Gewalt ist elementarer Bestandteil rechter Ideologie. Mhm. Na, und das Bild, was gezeichnet wird von Rechtsextremen, eigentlich auch schon immer, seitdem wir uns mit diesem Phänomen sozusagen beschäftigen, ist immer das deutsche Volk, oder um ganz klar zu sein, um die weißen Blutsdeutschen zu retten. Und das legitimiert letztendlich auch Gewalt. Deswegen ist rechtsextreme Ideologie immer mit Gewalt verknüpft. Also sie denken, ihre Gewalt ist legitimiert, weil Deutschland halt einfach sonst untergeht. Ne? Und wenn man dann halt, wenn sie die ganze Zeit in diesen Bubbles drin sind, also wir haben noch gar nicht über die rechtsextreme Partei gesprochen, die auch ein sehr großes, ja, die sehr wichtig in diesem Diskurs auch ist. Wenn man die ganze Zeit sowas liest, dass Migranten oder dass Deutschland überfremdet würde und das deutsche Volk ist kurz vorm Aussterben und die, also ne, sie teilen ja ein zwischen wertem und unwertem Leben.
Aber der Boden, auf dem diese Saat aufgeht, der muss ja irgendwo herkommen, weil ich diesen Quatsch ja auch erzählt und ich renne jetzt nicht rum und mache was weiß ich, was auch immer die machen, gehen in irgendeinen Kampfsportverein oder irgendeine Security-Bude und
wir wissen ja durch verschiedene Studien, die Hälfte der deutschen Bevölkerung stimmt rassistischen Aussagen zu oder teilweise zu. Und man kann sagen, das ist vielleicht ein neues Phänomen, aber es gibt auch Studien aus den 80ern, die ein ähnliches Bild zeigen. Also Teil der deutschen Gesellschaft ist immer ein Rassismus, der immer schon da war. So wie in anderen Gesellschaften auch, in anderen Ländern.
Denkst du, die Leute wissen das, nein, dass sie Rassismus in ihren Köpfen haben?
Nein, da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir in Deutschland total unterbeleuchtetes Bild von Rassismus haben. Das sehen wir ja auch, wenn wir uns Prozesse angucken oder Verurteilungen von rechten Straftätern, dass Rassismus als Motiv so oft ausgeklammert wird, dass auch einfach Behörden da einfach total blind sind, zu verstehen, was ist Rassismus und was sind Wirkungsweisen von Rassismus. Also wir alle sind irgendwie rassistisch geprägt. Also ich glaube, es gibt keine Gesellschaft, in der das, also würde mich jetzt wundern, wenn es eine Gesellschaft gibt, wo das nicht Teil ist, ne? Genauso wie aber andere Formen wie Antisemitismus ist auch weiterhin tief verwurzelt in der deutschen Kultur oder wie Feindlichkeit gegen Sinti und Roma oder Obdachlosenfeindlichkeit, Sozialdarwinismus.
Wenn wir über rechte Gewalt auf der Straße sprechen, das heißt immer wieder die Baseballschlägerjahre werden zurück, also die Phase in den 1990er Jahren, in denen Rechtsextreme im Grunde ungestört Menschen jagen, Menschen verprügeln, teilweise sogar töten konnten. Sind die wirklich wieder da, diese Baseballschlägerjahre?
Also ich würde sagen, sie sind nicht in der Form wieder da, wie wir sie in den 90er Jahren erlebt haben, aber sie sind auf ähnliche Weise wieder da. Also die Gewalt zeigt sich anders momentan, nicht mehr durch den Nazi-Mob, der durch die Straßen läuft und eine schwarze Person totschlägt, sondern das sind eher, ich hasse diesen Begriff, aber es sind Einzelfälle oder es wird dann ja oft als Einzelfall.
Der tägliche Einzelfall.
Genau, und das sind dann aber oft dann vielleicht Täter, die nicht unbedingt in irgendwelchen organisierten Netzwerken stecken, aber das ist sozusagen die Saat, die seit Jahren gelegt wurde, die rassistischer Gewalt legitimiert.
Es gibt den Begriff des stochastischen Terrorismus, der sagt, es gibt Menschen, die einfach zum Terroristen werden, ohne in terroristischen Netzwerken zu sein und da geschult worden zu sein. Ist das sowas, was wir da sehen?
Ja, ich weiß nicht, ob wir da direkt von Terrorismus sprechen können.
Straßenterror? Ist es kein Terror?
Aber auch da würde ich vielleicht sagen, müsste da eine Geplantheit vorliegen. Und ich glaube, das ist es nicht immer unbedingt, wenn wir uns Fälle der letzten Zeit angucken, sondern das sind oft, so wie ich das jetzt so überblicke, sind es oft auch spontane Taten, dass einfach Gewalt ausgelebt wird. Während bei Terrorismus ja oft,
bei Terrorismus geht es halt darum, die restliche Gesellschaft, die gesamte Gesellschaft in Angst und Schrecken zu versetzen.
Genau.
Und das ist aber doch der Effekt, den rechte Straßengewalt auch hat.
Ja, wobei ich glaube, also die Fälle, die mir jetzt so im Kopf rumschwirren, das sind dann nicht unbedingt, um einen Bürgerkrieg anzuzetteln oder sowas, wie vielleicht, ne, also so eine akzelerationistische Ideologie, dass man Bürgerkrieg möchte, um dass danach eher sozusagen die weiße Rasse herrscht, wie da die Ideologie ist, sondern das sind halt Taten, weil man sich bemächtigt fühlt. Also ich fühle mich bemächtigt, die Frau mit dem Kopftuch der Gewalt zuzufügen, weil sie ist nicht so viel wert wie ich, weil ich bin ein weißer, deutscher, christlich geprägter Mann. Also ich glaube, das ist diese Wertigkeit. Das ist, glaube ich, nochmal ein Unterschied zu so diesem klassischen...
Also es ist nicht so zielgerichtet.
Würde ich sagen. Ja.
Aber trotzdem übernehmen die Rechten, in meiner Wahrnehmung jedenfalls, die Hoheit auf der Straße. Die haben da die kulturelle Vorherrschaft.
Kommt drauf an, wo man ist, ja.
Ja, okay, also, ja.
Ja, aber genau, wenn, also weil du gerade von dem Terrorismus auf der Straße sprichst, also wir haben ja auch die Übergriffe oder die gezielt geplanten Übergriffe beispielsweise auf CSDs, da ist schon wieder ein bisschen anders, weil da ist es ja durchaus organisiert, ne? Da will man Angst und Schrecken verbreiten. Das ist dann nochmal, genau, also da würde ich schon sagen, das passt also eher in diesen Begriff sozusagen des Terrorismus. Die anderen Taten, an die ich gerade gedacht habe, sind eher, ja, so vermeintliche Einzeltaten. Also aber wo das rassistische Motiv viel stärker im Vordergrund sein müsste.
Wenn es diesmal eine andere Ausprägung, sage ich mal, von Baseballschlägerjahren ist, hat der Staat denn diesmal dem was entgegenzusetzen? Weil in den 1990er Jahren ist es ihm nicht gelungen. Rostock-Lichtenhagen ist ja so der Leuchtturm im wahrsten Sinne des Wortes dafür. Da war der Staat absolut machtlos und das Einzige, was passiert ist, ist, Asylrecht wurde verschärft. Wie sieht das heute aus?
Momentan sieht es genauso aus wie damals, wie die Politik agiert. Zumindest empfinde ich das so. Das Asylrecht wird verschärft, wie du meintest. Und gleichzeitig die extreme Rechte führt hier ihre Kämpfe in mehreren Fronten. Wir haben gerade zu Beginn ein bisschen über die Angriffe auf die NGOs gesprochen im Vorgespräch, ne? Dass versucht wird, eben demokratischen Protest oder die demokratische Zivilgesellschaft zu kriminalisieren und einzuschüchtern, um den Mund tot zu machen. Und da sieht man auch nicht so richtig, dass da von Seiten der Politik große Unterstützung für die Zivilgesellschaft kommt, sondern eher werden da Dinge zurückgefahren, Gelder werden gekürzt und so weiter. Ne? Also da sieht man schon, dass das Früchte trägt, vielleicht, dieser Kampagnen.
Aber wie kann das sein? Angeblich ist die Mehrheit im Land doch demokratisch. 70% sind demokratisch. Von denen, die nicht demokratisch aussehen, sind wahrscheinlich immer noch 80% demokratisch. Und die haben nur nicht begriffen, dass Demokratie ein bisschen mehr ist als einfach nur die demokratischen Strukturen, die dazu führen, dass Macht übergeben wird. Also wie konnten die Rechten eigentlich die Hoheit über die Straßen, über einige Parlamente im Land, über sehr, sehr viele Köpfe erlangen, wenn wir doch angeblich keine extremistische, keine radikalisierte Gesellschaft sind?
Ja, ich glaube, es gibt in Deutschland ja auch einfach so eine riesengroße Furcht vor auch linker Ideologie, also oder vor linken Ideen einfach, die dann ganz schnell ja kriminalisiert werden oder dann würde Deutschland total untergehen, wenn es um linke Utopien geht, weil das ist ja auch so der große Unterschied zwischen, also ich möchte auch gar nicht eigentlich dazu kommen, dass ich rechts und links so gegeneinander setze, weil das ist halt viel komplexer und Hufeisentheorie ist total Mist, ne? Deswegen möchte ich das eigentlich nicht, aber bei linken Aktivisten geht es ja oft irgendwie um, oder sollte es eigentlich um Ideologie und Utopie gehen. Momentan sind linke Aktivisten sehr stark im Kampf gegen rechts irgendwie gebunden.
Eigentlich geht es denen um Solidarität, um Gleichheit, um Umverteilung.
Ganz genau. Das heißt,
die wollen mir was wegnehmen.
Ganz genau. Während rechte Ideologie oder auch konservative Ideologie ja
die wollen nur dir was wegnehmen.
Ja, oder die wollen halt zurück in ein altes, in was Früheres, irgendwie jetzt vielleicht in die 50er Jahre oder sowas, wenn es um die Geschlechterbilder geht oder so, ne? Da gibt es, glaube ich, auch Angst und einfach sehr große Lobbygruppen, die, wenn es vielleicht auch um sowas geht wie Umverteilung, also eine linke Idee, ne? Also eine Gesellschaft solidarischer zu gestalten durch eine gewisse Umverteilung. Natürlich sind da auch Menschen mit, ja, also die das dann auch nicht so toll finden oder wenn es um Arbeitnehmerrechte geht oder so, ne?
Du hast eben schon ein paar Mal die AfD erwähnt. Also ich kenne genug Leute, die sieht man auch in den Socials, die AfD als politischen Arm des Rechtsextremismus, des Rechtsterrors oder was auch immer. Ich habe immer den Eindruck, als wäre das vielleicht ein bisschen übertrieben.
Bei der AfD ist das, also meiner Meinung nach, das Problem, dass sie sich halt radikalisiert hat. Sie fing ja an als euroskeptische Partei und wollte man nicht den Euro abschaffen, ne? Und da war noch nicht allzu viel von dieser rassistischen Politik da, die wir heute haben.
Ja, das war ja damals so, schon, als bei Gründung war das ein stramm autoritärer Haufen.
Das,
man
ja.
Hätte das sehen können.
Das ja. Aber nicht, also weil mittlerweile, wenn man sich anguckt, wofür die AfD jetzt steht, dann ist die eindeutig rechtsextrem. Ne? Und momentan werden da ja auch gerade so interne Kämpfe ausgeführt durchgefochten. ob man sich mäßigen sollte oder nicht, wegen einem drohenden Parteiverbot. Und da sieht man nochmal, wie krass diese Partei ist. Ich hatte da letztens, bin ich da so ein bisschen tiefer reingegangen und wirklich, das unterscheidet sich nicht mehr von dem, was ich von den NPD-Menschen kenne, was die sagen.
Und dann habe ich angeblich demokratische Parteien, die von diesem Thema aber tatsächlich relativ wenig wissen wollen. Und wenn man es mal drauf anspricht, sagen sie, dass ein AfD-Verbot sei eine ganz gefährliche Sache.
Ja,
was ist deren Problem?
Ich verstehe es auch nicht. Vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, dass der eigene Parteikollege Walter Lübcke von einem auch AfD-Unterstützer ermordet wurde. Es ist ja wie blanker Hohn für die Lübcke-Familie, dass da auf einmal versucht wird, so auch aus der CDU heraus so ein bisschen die Brandmauern, dran zurück.
Wenn du sagst, du gehst davon aus, dass die rechte Gewalt noch schlimmer werden wird, wie treten wir dem denn entgegen, wenn es uns schon die letzten Jahre, Jahrzehnte nicht gelungen ist? Was können wir denn noch machen?
Kommt immer darauf an, aus welcher Position man spricht. Also ob man jetzt als Journalist spricht oder als Privatperson.
Was kann ich als Privatperson machen? Ich habe keinen Bock auf Dresche. Und das ist ja deren Strategie, mir aufs Maul zu hauen im Zweifelsfall.
Als Privatperson sollten wir alle in unserem Umfeld sprechen. Weil es fängt ja nicht mit hart rechtsextremer Ideologie an, sondern das ist ja schleichend und geht oft einher mit Verschwörungserzählungen. Ne? Also ob das jetzt Impfen, Bevölkerungsaustausch, keine Ahnung, gibt ja ganz, ganz viel, dass man da dann einfach gegenredet. Also und Argumente findet man ja für die gängigsten Verschwörungstheorien, die findet man ja im Netz, wenn man googelt.
Wahrscheinlich bei der Amadeo und Fonio Stiftung.
Auch, genau, aber auch ne Tagesschau, die haben ja alle mittlerweile so Faktenchecks, ne, wo du dir diese Argumente relativ schnell so drauf schaffen kannst. Und wenn man halt merkt, eine Person, man ist ja irgendwie mittlerweile in vielen so Gruppenchats drin, wenn dann irgendwie jemand komische Sachen postet oder dann einfach zu sagen, nee. Und vor allem das, wir wissen aus der Forschung, dass die persönliche Gegenrede nicht funktioniert, sagen wir mal so, wenn du auf Social Media mit einer unbekannten Person redest. Dann funktioniert das nicht, diese Person vom Gegenteil zu überzeugen. Aber andere stille Mitleser lesen das und sagen, oh, das bleibt nicht unkommentiert stehen. Weil das ist halt auch wichtig, dagegen zu reden. Aber das heißt nicht, dass man den ursprünglichen Poster oder dem Verbreiter der Verschwörungserzählung damit umstimmt. Was aber am wirkungsvollsten ist, eine Person umzustimmen, ist, wenn man eine persönliche Beziehung zu einer Person hat. Sei das als in der Schule, ne, oder man hat eine Freundschaft miteinander, man hat irgendwie eine familiäre Beziehung zueinander oder so, ne. Es gibt ja verschiedene soziale Beziehungen. Und wenn einem da sowas auffällt, da dann miteinander ins Gespräch zu gehen, weil dann hat man meistens schon man respektiert oft die Person gegenüber, man traut der und genau, dann kann das noch am sinnvollsten sein.
Wie mache ich diese Gegenrede? Ich habe ja mehrere Möglichkeiten. Also das, was ich eigentlich immer sehr wirkungsvoll finde, ist, wenn jemand anfängt zu spinnen, den erstmal auszulachen. Also ich, Blödsinn, was du da redest. Was ich, denen noch eine Möglichkeit wäre, ich schnauze ihn an und stelle ihn in die Ecke oder ich konfrontiere ihn mit Fakten. Was ich mannigfaltig erlebt habe, ist, Fakten kommen nicht an. Was wäre die so spontan bestmögliche Strategie? Oder ist das dann auch wieder abhängig von der Beziehung, die ich zu dieser Person habe?
Ja, und auf die Ich-Person selber, was für ein Typ man ist, ne? Also natürlich ist anschnauzen und wütend sein oder vielleicht aggressiv sein oder sowas, auch wenn das der erste Impuls ist, ist natürlich nicht wirklich zielführend. Erstmal ist es sinnvoll, empathisch zu bleiben, vielleicht nochmal nachzuhaken, wie meinst du das genau? Und dann auch vielleicht auf Widersprüche hinweisen. Wobei, also ich meine, du sagst, du hast dann oft auch schon direkt mit Fakten argumentiert oder konntest Fakten anbringen. Das haben ja die meisten dann nicht unbedingt, ne? Die haben nur ein Gefühl, ach, das fand ich jetzt irgendwie komisch, dass der hier davon redet, dass die Bevölkerung ausgetauscht werden soll von irgendeiner Elite. Das wirkt mir irgendwie komisch. Und dann kann man aber auch genau mit diesem Gefühl argumentieren und dann sich erstmal vielleicht erklären lassen, was die Person meint und dann selber aus dem Gefühl heraus auch reden und sich dann schon im Nachgang vielleicht informieren und dann im Nachgang ein paar Fakten zu bekommen und so dann im Austausch zu
Dafür muss ich aber auch schon einigermaßen stabil sein. Ne? Wenn ich mich hinsetze und sage, wie meinst du das? Erzähl doch mal, erklär doch mal. Kann es halt sein, dass ich dem genau dem auf den Leim gehe und hinterher den Quatsch auch glaube.
Ja, aber das ist ja oft so, wenn du mit solchen Leuten in Kontakt bist, die haben ja so einen ganz stark missionarischen Charakter. Ne? Also, dass die ganz stark ihr Umfeld von ihren Dingen überzeugen wollen. Sag mal, wusstest du das nicht und so und so und so. Also das ist schwierig. Dann, und es gibt auch kein reines so Playbook, wie man das machen soll. Aber dass man halt, wenn man es kann, auf die Widersprüche der Ideologien dann hinweist, ne? Um zu sagen, ja, das macht ja aber vorne und hinten keinen Sinn, diese Theorie, die du mir hier erzählen willst. Warum sollten die da Gift in die Impfung reinstecken? Warum sollten die uns alle töten wollen? Oder kleine Mannequins irgendwie in die Spritze, die uns dann durch die Venen gejagt wird in der Corona-Impfung oder sowas. Also, ne, man kann halt versuchen, auf Widersprüche aufmerksam zu machen, um die Menschen selber zum Denken anzuregen, weil sie denken ja oft, sie seien so viel schlauer als alle andere, weil alle anderen seien die vermeintlichen Schlafschafe, nur sie seien aufgewacht und würden die Wahrheit sehen.
Ich hätte ja eben ein bisschen provokant gefragt, ob die alle dumm sind. Könnte da eventuell doch was dran sein? Kann es sein, dass wir ein Bildungsproblem haben, quer durch die Gesellschaft oder die Gesellschaften?
Ah, nee, dumm würde ich nicht sagen. Und alles immer nur auf die Bildung zu schieben, ist mir auch, also ist auch irgendwie zu schwierig.
Ist auch ein bisschen simpel. Also ich mache es mir da leicht.
Ja,
ich bin ja nicht für die Bildung verantwortlich. Ne?
Und ich weiß, es ist auch abgedroschen, wenn man immer von Medienkompetenz spricht oder die einfordert. Aber ich glaube, das ist tatsächlich auch eines der wichtigsten Punkte, dass wir das versäumt haben, weil ganz viel läuft halt über Verschwörungserzählung oder über ominöse Quellen oder ominöse Blogger oder ominöse Influencer. Und dann also ein Gespür den Menschen zu geben, auch besonders älteren Menschen, dass man nicht alles glauben sollte, was man liest. Ne? Oder was irgendwie ein vermeintlicher Professor auf YouTube sagt. Und das ist halt oft ein Problem, dass die Menschen das dann direkt glauben. Und
das aber
ist
das
halt
ist doch ein Bildungsproblem. Also weil wer soll den Menschen Medienkompetenz oder wenigstens Mediennutzungskompetenz vermitteln. Das kann doch eigentlich nur das Bildungssystem leisten.
Ja, wenn die Menschen aber schon seit, weiß ich nicht, einigen Jahrzehnten raus sind aus der Schule und Social Media kam halt deutlich später und jetzt sind sie mit diesen ganzen Auswüchsen von Social Media konfrontiert. Wo soll
aber was ist dann die Gegenmaßnahme?
Ja, also da auch wieder von welcher Position aus, ne? Also wie gesagt, als Privatperson immer wieder gegen anreden, immer wieder aufmerksam drauf machen, dass das extrem problematisch ist und was das in letzter Konsequenz halt auch für Menschen bedeutet, weil das ist eine tödliche Ideologie, die fordert Todesopfer. Ja, und wenn wir von der politischen Ebene gucken, da muss natürlich viel stärker in entsprechende Angebote investiert werden und das passiert aber auch nicht so sehr. Es ist total schwierig, das alles mal wieder auf die Bildung dann zu schieben. Ne? Oder jetzt müssen das irgendwelche Lehrer wieder richten. Also weil wir haben, also weil allein das kann es halt auch nicht sein. Wir sehen ja jetzt gerade diese ganzen Jungnazis auf der Straße, die hier prügelnd rumlaufen und die das Bild der 90er Jahre sozusagen wieder hervorrufen. Auch rein optisch, ne? Weil sie ja ganz bewusst in ihrer Optik, also diese Jungnazis ganz bewusst an die Optik der 90er Jahre angelehnt sind. Die haben ja alle unser Schulsystem durchlaufen.
Ja, aber ist doch ein ganz guter Hinweis darauf, dass da irgendwas falsch läuft, oder?
Ich weiß nicht, ob es tatsächlich nur das Bildungssystem ist, was da falsch läuft. Also ich glaube eher, dass die Rechten einen zu guten Job machen. In der Weise, wie sie Menschen ansprechen, in den Erzählungen, die sie aufführen. Ich glaube, da machen die einfach einen sehr guten Job. Oder auch in der Kaderbildung. Ne? Es ist ja auch nicht nur auf Social Media, aber wenn sich jetzt, also jetzt als, wenn es darum geht, wie erklären wir dieses Phänomen der Jungnazis, die hier durch die Straßen laufen und Gewalt ausüben, da würde ich sagen, es liegt daran, das sind junge Menschen, die sind während der Corona-Zeit zu jungen Erwachsenen irgendwie herangereift, aber waren einige Jahre irgendwie im Lockdown und sind dann da rausgekommen. Und einige, ja, haben vielleicht ein rechtsextremes Familienhaus, aber eben nicht alle. Und die haben sich nach etwas gesehnt, nach etwas wie Gemeinschaft oder ne, so ein Gemeinschaftsgefühl. Und das haben ihnen dann eben rechte Gruppen geboten, die gesagt haben, hier, nur bei uns bist du stark. Wir fördern wieder richtige Männlichkeit, wehrhafte Männlichkeit. Komm zu uns und du wirst wieder ein richtiger Mann und kämpfe für das Vaterland. Wir verteidigen das Vaterland. Und dort finden sie etwas, was sie sonst ja vielleicht auch in anderen Gruppen hätten finden können. Also wenn ich mir so einige Biografien dieser jungen Menschen angucke, dann denke ich, es ist echt so wie so ein Coinflip. Rechte Seite oder linke Seite. Wer war halt aber näher dran? Bei einigen. Gerade diese Jungen. Ich glaube, das ist halt ein Zufall gewesen, dass sie eben an den dritten Weg geraten sind. So, weil sie haben sich nach etwas gesucht.
Ja, haben klar, nach etwas Orientierung, gesucht. Klarheit, Sicherheit.
Und Gemeinschaft, genau, und Identitätsgefühl. Und vielleicht, ne, diese rechte Ansprache geht halt dann ganz viel um Männlichkeit, ne, um Männlichkeit und Stärke. Und wenn das dann resoniert, dann sind sie da irgendwie, dann passt das für die.
Wenn die Rechten ihren Job sehr gut machen, was machen die DemokratInnen falsch? Oder was könnten sie tun, um einen ähnlich guten Job zu machen?
Also ich finde ja, das Beispiel der letzten Bundestagswahl sehr gut, als die Linke ein sehr, also doch überraschend hohes Wahlergebnis eingefahren hat. Und es wird ja jetzt im Nachhinein oder kurz nach der Wahl, wurde das ja sozusagen auf die TikTok-Kampagne von Heidi Reicheneck und so geschoben. Und ich glaube, das ist schon mal ein guter Teil eines guten Ansatzes. Also es ist nicht ausschließlich, aber dass man halt auch dorthin geht, wo die Menschen sind. Und dort halt auch die Sprache spricht, die die Menschen dort sprechen. Ne? Und dass man nicht nur sozusagen aus einer gefühlt höheren Position immer auf die Menschen darunter einredet, sondern sie sozusagen als Kollektiv, ich bin Teil des Kollektivs und rede mit euch im Kollektiv sozusagen, dass die Ansprache und die Orte, dass die aufgefunden werden müssen und dann halt auch die entsprechende Ansprache gefunden werden muss.
Aber inhaltlich kann das doch am Ende auch wieder nur enttäuschen, weil wenn ich mich hinstelle und sage, ihr seid besser als die anderen, weil ihr seid weißer als die anderen, wir werden auch nicht mit euch schimpfen, wenn ihr den anderen irgendein Leid zufügt. Macht einfach mal. Ne? Also als rechte Partei lasse ich die Leute im Zweifelsfall einfach so lange rummarodieren, bis es tatsächlich Überhand nimmt und ich dann ein oder zwei Leute davon in den Knast sperren muss oder sowas. Wenn ich jetzt hingehe als Demokrat und sage, so, pass mal auf, ich bin einer von euch, ist das Nächste, was ich denen sagen muss. Und als Erstes lernen wir Ambiguitätstoleranz, denn die Welt ist nicht eindeutig, sondern das genaue Gegenteil. In dem Moment verunsichere ich doch die Menschen auf ihrer Suche nach Sicherheit schon wieder so sehr.
Das ist das
Ding. Wie komme ich da raus?
Ich weiß nicht, wie man da rauskommt, aber wir sehen ja auch, dass sich die Spielregeln einfach verändert haben, wie Politik funktioniert oder wie politische Ansprache funktioniert. Die Spielregeln haben sich radikal verändert oder sie sind gar nicht mehr da. Wir sehen das vielleicht am deutlichsten in den USA mit Donald Trump, der sich einfach an gar keine Regeln mehr hält. Also Regeln, die vorher auch nirgendwo verfestigt oder festgeschrieben waren, aber dass man keine Lügen verbreitet oder den politischen einigermaßen
Anstand. Oder sich nicht dabei erwischen lässt, ja.
Ja, einigermaßen Anstand gegenüber den politischen Gegnern, das gibt's da einfach nicht. Und die AfD macht ja genau dasselbe. Das heißt, sie spielt nach ganz anderen Regeln. Und natürlich dürfen sich demokratische Parteien nicht darauf komplett einlassen. Das ist ganz klar. Das kann gar nicht das Ziel sein. Aber man muss versuchen, in Teilen die Orte auch zurückzuerobern, die wo Rechtsextreme dominieren. Also, und ich meine, das ist jetzt der Social-Media-Bereich und der ist vielleicht auch noch relativ einfach, darüber zu sprechen. Aber wenn wir uns über ländliche Räume, wenn wir darüber sprechen, ja, da ist das natürlich viel, viel prekärer. Ne? Da hast du dann eine Wahlbeteiligung der AfD von 50% Stimmenanteil. Und dann nicht als Demokraten, also da muss man halt, gerade vor Ort, muss man der AfD im ländlichen Raum etwas gegensetzen.
Um dann von deren heimlicher Fußtruppe vermobbt zu werden.
Genau, und da wird es dann eben, für uns ist es relativ einfach, hier aus dem relativ sicheren Berlin zu sprechen, klar. Aber das sind die Menschen, die letztendlich für uns die wirklich Scheißarbeit machen, würde ich sagen.
Und wie stärken wir die?
Naja, ganz simpel ist erstmal natürlich, ist eine finanzielle Unterstützung, dass die Menschen auch teilweise die Arbeit, die sie machen, nicht nur ehrenamtlich machen, da rede ich jetzt nicht von Parteien, sondern auch die Zivilgesellschaft, ne, dass man da unterstützt oder ansonsten einfach sich solidarisch zeigen. Das geht dann natürlich auch wieder über Social Media Geschichten oder einfach Aufmerksamkeit generieren und solche Sachen, ja. Aber das Hauptding, was die Leute halt brauchen, würde ich sagen, ist in der Regel ist das irgendwie Geld, ne. Also, weil einfach da die Programme ja auch massiv zurückgefahren werden oder jetzt auch durch die Angriffe, weil die AfD vor Ort greift ja auch genau diese Initiativen an, weil sie weiß, dass das die sind, die ihnen dann, die vor Ort die Sache schwierig machen und versuchen dann diese Arbeit oder die Mitarbeiter zu skandalisieren.
Du sagtest, die Zivilgesellschaft ist ausgelaugt. Du sagtest, du bist selber nicht mehr auf Twitter. Ich auch nicht, weil ich gehe auch nicht in Nazi-Kneipen.
Ja, zum Beispiel.
Aber wann ist eigentlich der Punkt, aber gleichzeitig sagst du, wir brauchen Gegenrede, wir müssen uns damit auseinandersetzen, wir müssen was tun. Wann ist denn aber der Punkt da, wo man sich zurückzieht? Also war ganz ehrlich, ich habe irgendwann noch keinen Bock mehr gehabt.
Der ist bei ganz vielen Leuten schon da.
Ja.
Also, ja.
Kriegt man die reaktiviert, diese Menschen?
Ja, bestimmt. Das sind ja oft Menschen, die sehr starken politischen Kontext haben, die aber momentan einfach total desillusioniert sind, weil sie einfach auch keinen Ausweg sehen, weil sie kein Fünkchen Hoffnung, glaube ich, haben und einfach ausgelaugt sind von der Arbeit, die sie
machen. Ja, das ist ja Defätismus. Das hat ja noch nie geholfen.
Ja, aber ich kann das auch gar nicht. Also ich verstehe das total. Wenn Menschen in diesen Orten leben und da aktiv sind, wo einfach so eine rechte Hegemonie herrscht, verstehe ich das total. Das können wir von den Menschen auch nicht erwarten, dass sie da andauernd gegenarbeiten. Deswegen ist es so wichtig, diese Menschen zu bestärken oder die Institutionen oder Organisationen vor Ort. Aber ich kann das total nachvollziehbar. Oft passiert diese Arbeit halt auch ehrenamtlich, ne? Kriegen da nicht mal Geld für und kriegen dann aber auch noch Kloppe und kriegen irgendwie böse Nachrichten nach Hause geschickt oder die Familie und Kinder werden bedroht und so weiter, weil man kennt sich halt in den entsprechenden Orten. Und das passiert durchaus, dass sich Menschen zurückziehen oder auch ne, so Institutionen dicht machen, weil sie keine Chancen mehr sehen, weil halt auch die Angriffe der AfD durch kleine Anfragen oder sonst was, dass das wirkt.
Ich habe den Eindruck, als hätten die Rechtsextremen es sehr leicht und die DemokratInnen sind im Grunde verloren in einer riesigen Konfusion.
Nee, das glaube ich auch nicht, weil verloren würde ich auch auf gar keinen Fall sagen, weil die AfD ist nicht die Mehrheit. Ne, das müssen wir uns ja auch immer noch sagen, wenn wir gesamtgesellschaftlich gucken oder uns ganz Deutschland angucken, dann ist die AfD nicht die Mehrheit. Das heißt, wir haben noch nichts, also verloren ist noch gar nichts. Nur die Angriffe, die sind so heftig und die kommen aus so vielen verschiedenen Richtungen und da werden so verschiedene, wir haben mittlerweile so wirkungsmächtige Kooperationspartner, würde ich sagen, die so wirkungsmächtig sind, weil die AfD hat ja ganz, wir wissen, was das Konzept der AfD ist, dass sie auch, sie schielt ja auch gar nicht unbedingt auf die nächste Bundestagswahl, weil sie will nicht der kleinste Koalitionspartner sein, sie will der große Koalitionspartner sein. Und das wäre erst in der nahe übernächsten Wahl. Also es bleibt ja noch ein bisschen Zeit. Also ne, je nachdem, welche Strategen sich da jetzt auch gerade durchsetzen. Aber wir wissen, was die AfD will. Und ich würde mir wünschen, dass demokratische Parteien, die Politiker, die Justiz und so weiter oder die Ermittlungsbehörden, die natürlich auch, der Verfassungsschutz und so, dass man da stärker in einen Strang zieht und nicht als Nebenschauplatz jetzt irgendwie die NGOs oder demokratische Institutionen ausmacht. Das ist wirklich absurd. Es ist absurd. Es macht mich auch wütend.
Kira Ayadi, vielen Dank.
Bitte.